Montagsmord. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie
und Sophie.
Und wir sprechen über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor.
Juhu!
Ja, juhu!
Ja. Juhu!
Juhu!
New Year, same we?
Was?
Alle sagen doch New Year, same me, aber me geht nicht. Und also das Einzige, was ich reimen würde in der Mehrzahl, wäre we. Auch wenn es nicht richtig ist, aber lol. New Year, same we.
Ich habe week verstanden. Neues nope. Jahr, gleiche Woche. Was letzte Woche zutreffen würde. Ja.
Ja, neues Jahr. Wir sind aber immer noch gleich. Wir bleiben die gleichen.
Sehr gute Übersetzung. Sehr gute Übersetzung.
Danke.
Ja, ist nichts passiert, glaube ich, oder?
Mm-mm.
Also, wir wollen jetzt nicht über die Ausschreitung in Amerika reden und wir wollen... Nee.
Mm-mm. Nö, lass uns da gar nicht erst anfangen.
Nee, sonst hören wir nie wieder auf.
Das wäre... Wir haben ja keinen Politik-Podcast, ne?
Richtig.
Wir haben ja einen True-Crime-Podcast hier. Hä?
Mhm.
Wissen wir noch, wie es geht? Podcasten und so.
Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir haben immer mit einer Black Story angefangen oder so in der Art, richtig?
Black Stories? Noch nie gehört. Also, was ich auch noch nie gehört habe, ist, dass man die eigentlich in der Woche davor posten wollte. Weißt du, wie ich meine?
Und ich habe auch gehört eigentlich, dass man immer Bilder zu den Fällen postet, nachdem man die Folge hochgenommen hat.
Man munkelt, sobald eine Folge rauskommt, werden am gleichen Tag noch magischerweise Bilder gepostet.
Auf unseren Social-Media-Kanälen.
Theoretisch.
Ich glaube, das war so die letzten 21 Folgen.
Ja.
Nee, 20 Folgen.
Nee, 21. Nein,
Heute ist die 22.
Heute ist die 22. Folge.
Also die letzten 20 Folgen war es, weil bei der 21. Folge war es nicht mehr so.
Ah ja, du hast recht.
Ach nee, wir sind Folge 23. Oh Gott.
Ah, lol.
Erb, so viel dazu.
Ja. Ja, genau, weil die letzte Folge war unser Alter, weil wir bei der 22 sind.
Richtig.
Surprise.
Da war was.
Genau, man munkelt, es war bis jetzt immer so und wir dachten uns jetzt mal, nö, machen wir nicht. Machen wir diesmal nicht. Machen wir einfach mal nicht, wir tauschen uns einfach mal ein bisschen um, ne? Switch it up. Surprise.
Nee, wir haben uns nichts dabei gedacht, wir haben es einfach vergessen.
wir haben uns originell nichts gedacht. Ich glaube, du hast mir doch geschrieben und ich dachte mir so,
ja.
Weihnachten erstmal und einfach an gar nichts erdenken. So. Uri, ich habe es vergessen komplett. Genau wie mit der Black Story. Ich wäre diese Woche dran gewesen. Ich habe keine Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich habe keine Ausrede. Es könnte schon nochmal vorkommen. Das kann ich auch nicht versprechen, aber ich werde es nachholen. Ja. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gestört.
Ich glaube, sie haben es nicht vermisst.
Ich glaube,
sie haben sicherlich... Ja, ich glaube, sie haben nicht darauf gewartet, auf diese Posts. Okay, aber man munkelt, wir haben immer mit einer Black Story angefangen.
Man munkelt, ja.
Also...
Soll ich?
Fang doch mal an mit deiner Black Story.
Habe ich die Ehre?
Du hast die Ehre.
Ich habe die Ehre. Okay, also auf los geht's los. Ja, ist jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit gegriffen, ne? So Thema Weihnachten und so.
Okay.
Aber ich dachte mal, es wäre jetzt mal ganz schön. Also der Titel lautet Schöne Bescherung. In der Beschreibung steht, kurz vor dem Fest lag Felix tot in einer Lache.
Hups.
Man sieht auf dem Bild einen Mann. Er liegt auf dem Rücken und hat die Hände so auf dem Bauch überkreuzt und auf seinem Bauch ist ein Weihnachtsbaum. Schön geschmückt mit roten Christbaumkugeln und Sternchen obendrauf. Genau. Also, nochmal kurz vor dem Fest lag Felix tot in der Lache. In einer Lache.
Die Lache war Blut.
Negativ.
Die Lache war Wasser.
Positiv.
Er hat den Weihnachtsbaum geschmückt, ist in den Baum reingefallen, Der Christbaumständer, wo das Wasser drin war, ist umgefallen. Er ist ausgerutscht in dem Wasser, ist hingefallen und ist gestorben.
Hey, das ist schon mal sehr, sehr gut. Nur bei einer Sache liegst du falsch. Obwohl, vielleicht bei zwei. Auf jeden Fall bei einer ausschlaggebenden Sache liegst du falsch. Wer bzw. was ist Felix?
Demnach kein Hund. Kein Mensch.
Ja, kein Mensch, da hast du schon mal recht. Aber ich kann dir noch einen Tipp geben, Hund ist er auch nicht.
Ein Hase, Felix der Hase, der um die Welt reist und Briefe ganz schickt?
Nee, in Corona-Zeiten auf keinen Fall.
Okay. es ist aber schon ein Lebewesen.
Ja.
Es ist das Eichhörnchen, auch. Das... Nein, okay.
Nee,
es gibt auch so einen Weihnachtsfilm, also, wo die...
Valerie, wenn sie typische Haustiere aufzählt, Hund, Hase, Eichhörnchen.
Eine Katze ist es.
Ja. Ja, eine Katze. Ja, okay. Also ich würde sagen, du hast es schon ganz gut aufgelöst. Natürlich gibt es da noch so ein paar Details, aber soll ich es einfach mal vorlesen?
Ja.
Ja, oder willst du noch weiter? Also wieso
also, ist an Katzen Baum attackieren ran? Allgemein sehr gerne Weihnachtsbäume. Die Katze ist in den Baum reingesprungen. Der Baum ist umgekippt. Im Christbaumständer war Wasser. Felix, die Katze, lag im Wasser.
Ja, also er hat den Baum nicht grundlos attackiert.
Willst du weitermachen? Er hat die Weihnachtskugeln attackiert, weil die so gebaumelt haben und gefunkelt.
Jein. Geht schon mal in die richtige Richtung. Aber nicht, weil sie gebaumelt und gefunkelt sind haben? Ja.
Weil ein Eichhörnchen drin war, wie bei diesem einen Film.
Ey, was hast du mit diesem Eichhörnchen?
Es gibt doch so einen Film. Und da, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, er ist voll bekannt. Da geht eine Familie in den Wald und tut einen Weihnachtsbaum fällen. Das ist einfach eine Tanne. Die tun den Weihnachtsbaum nach Hause bringen und in diesem Baum lebt ein Eichhörnchen. Und das Eichhörnchen zerstört dann irgendwie den kompletten Baum oder die komplette Wohnung, weil es halt ein Eichhörnchen ist. Und das ist auch der Film, in dem ein Truthahn an Weihnachten gegessen wird. Und dann stechen die in den Truthahn rein, um das Fleisch aufzuschneiden. Und dann fällt er so in sich zusammen, weil der nur voller heißer Luft war.
Ist der deutsch, der Film?
Nein.
Hä? Nee, kann ich nicht.
Also so war es aber nicht.
Ja, nee. Ist
kein Eichhörnchen.
Nicht. Kein Eichhörnchen.
Okay, was war es dann? Tut mir leid,
Valerie, du hast heute irgendwie so ein Eichhörnchen. I don't know, aber nee, Eichhörnchen war es nicht.
Was war's dann?
Also es lief wie folgt ab. Um auch Felix, dem fetten Familienkater, zu Weihnachten etwas Gutes zu tun, füllten die Kinder des Hauses kleine Säckchen mit Katzenfutter und hängten sie zusammen mit anderen essbaren Baumschmuck an den Weihnachtsbaum. In der Nacht vor Heiligabend angelte Felix von Hunger getrieben nach den Leckerlis und brachte den Baum durch sein immerses Gewicht zu Fall. Der Kater erlitt vor Schreck einen Herzinfarkt und verschied im Wasser des umgestürzten Christbaumständers.
Armer Felix.
Ja, armer und das war die Geschichte Kater. Des fetten Kater Felixes. Rest Ruhe in peace. Frieden. Yes.
Ah, schön. Also nicht schön. Nicht schön.
Nö, eigentlich nicht, aber schön, dass wir die Black Story jetzt schon mal überstanden haben. Und wir kamen, also du kamst relativ schnell drauf dieses Mal. Schreibst du einfach auf deine Bewerbungen drauf, weißt du, so kann gut Black Stories lösen.
Das schreibe ich in meinen Lebenslauf. Genauso wie ich in meinen Lebenslauf reinschreibe, dass ich jetzt auch gut Kühlschränke abtauen kann, enteisen kann und was man eben so tut im Unternehmen.
Im Unternehmen, nicht mal daheim.
Nee, im Unternehmen. Sonst könnte ich das auch in meinen Lebenslauf schreiben.
Kommt das in deinen Ausbildungsbericht?
Natürlich. Man munkelt, wir haben immer irgendwie so ein Oberthema, über das wir dann beide reden werden. Also ich glaube, du hast dann einen Fall und ich habe einen Fall, wir haben ein Oberthema, wir reden dann darüber.
Wenn alles gut läuft, ja. Dann reden wir über das gleiche Thema.
Gut. Kam auch schon vor, dass es nicht so war.
Was? Bei uns? Niemals.
Nee.
Ja.
Also, ich hatte ja in Folge 16 den Zementmörder aus Stuttgart behandelt. Ihr erinnert euch, das war Yvon Schneider, der von dem neuen Freund seiner Ex-Freundin auf eine Wiese gelockt wurde. Dabei war er eigentlich gar nicht der Ex-Freund, aber naja, auf jeden Fall dachte der neue Freund der Freundin, dass Yvonne was mit seiner neuen Freundin mal hatte. Ganz wow. Komplizierte Geschichte.
So viele Freundinnen.
Auf jeden Fall wurde er doch zu Tode geprügelt, zersägt, in Blumenkübel einbetoniert und währenddessen haben doch seine restlichen Leichenteile irgendwo in der Wohnung von der Freundin von dem Täter verwest. Das war doch so. Du erinnerst dich?
Ja, ja.
Ja. Sie heißt Lentle Felle Quick and Dirty. Hört sie euch an, falls ihr es noch nicht kennt. Naja, das war auf jeden Fall ein crazy Fall. Ich bin bei meiner heutigen Recherche wieder über diesen Fall gestolpert. Und jetzt bemerke ich rückblickend, dass dieser Fall auch, wie unsere Fälle heute, ein Ehrenmord war. Ich weiß nicht, warum ich damals nicht auf den Trichter gekommen bin, dass es einer gewesen sein könnte, aber jo. Also, unser Thema heute ist Ehrenmord. Und ich sage euch, das war kein Spaß zu recherchieren. Echt nicht. Es gibt so eine Seite im Internet, die heißt ehrenmord.de.
Ja, die habe ich auch gefunden.
Die hat mir irgendwie das Leben ein bisschen leicht gemacht in meiner Recherche. Mhm. Aber ich finde es irgendwie crazy, dass es extra eine Seite gibt, die alle Ehrenmorde aufzählt, die es so gab in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es weltweit ist oder gab es nur Deutschland. Aber vor allen Dingen, dass sie dann auch noch ehrenmorde.de heißt. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber naja.
Wer widmet seiner Zeit, also seine Zeit an diese Ehrenmorde so krass, dass man eine ehrenmord.de-Seite macht und dann... Aber manche Leute fragen sich auch, wer widmet seine Zeit so einem Podcast über True Crime? Deswegen können wir nicht judgen.
So einem Podcast über True Crime.
da lag die Betonung vielleicht ein bisschen falsch.
Genau. Also meine lag ganz richtig. Nee, Spaß. Ja, also Thema Ehrenmord. Ich dachte mir, alles klar, ich weiß so in etwa, um was es geht. Aber für alle, die es nicht wissen, dachte ich mir, ich gucke jetzt erstmal so ganz nach einer Definition. Ist es jetzt nicht die Wikipedia-Definition, weil ich habe mir schon ein bisschen mehr Mühe gegeben. Nein. Aber was ist ein Ehrenmord? Ehrenmorde sind Tötungsdelikte an einem Familienmitglied als Strafe für die Verletzung der familieninternen Verhaltensregeln. Der Mord soll die vermeintliche drohende Schande oder die bereits zugefügte gesellschaftliche Herabsetzung der Familie abwenden und dem Umfeld eben zeigen, dass die Familie wieder ehrbar ist. Meistens sind die Opfer weibliche Familienmitglieder, es gibt aber auch Fälle wie bei meinem später, bei dem das Opfer ein Mann ist. Oft sind es dann irgendwie Liebhaber einer Frau oder auch Homosexuelle. Der Grund für einen Ehrenmord ist meist ein unehrenhaftes Verhalten der Frau, sprich Fremdgehen, unangemessene Kleidung oder auch einfach nur der Blickkontakt zu einem Mann. Weil viele, ich sag jetzt mal, aus muslimisch geprägten Ländern, auch wenn Ehrenmord nichts mit dem Islam zu tun hat, da komme ich nachher nochmal drauf, viele Frauen aus muslimisch geprägten Ländern dürfen ja keine Blickkontakte mit Männern haben. Wenn du aber dann doch irgendwie einen Blickkontakt, selbst wenn es aus Versehen ist, aber wer hat schon aus Versehen Blickkontakt mit einem Mann, oder irgendwie eine zu kurze Kleidung trägst oder sowas, zu viel Haut zeigst, dann ist das ein unehrenhaftes Verhalten einer Frau. Aber auch wenn die Frau nicht den gewünschten Partner hat, sich von ihrem Partner getrennt hat oder auch Verhaltensweisen wie ein westlicher Lebensstil. So war das bei dem ersten Ehrenmord in Deutschland 2005, also soweit man sagen kann, dass das der erste Ehrenmord war. Man weiß ja nicht, vielleicht gibt es auch noch andere Ehrenmorde, die nicht als solche durchgegangen sind. Aber 2005, da wurde das Opfer Haitun, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sie wurde mit 16 Jahren mit ihrem Cousin zwangsverheiratet. Also, dann wurde sie in die Türkei geschickt, um mit ihm dort ein Leben zu führen. Als sie dann von ihm schwanger geworden ist, hat sie sich im Streit von ihm getrennt, ist nach Berlin zurückgekehrt, wo sie eigentlich ursprünglich auch aufgewachsen ist. Und nach der Geburt ihres Sohnes ist sie in ein Frauenhaus gezogen oder in ein Heim für minderjährige Mütter. Das ist nicht das Gleiche. Sie legt das Kopftuch ab, sie holt ihren Schulabschluss nach, macht eine Lehre als Elektroinstallateurin und eigentlich steht zu ihrem normalen Leben gar nichts mehr im Weg. Aber in den Augen ihrer Eltern und Brüder hat sie einfach so ziemlich gegen alles verstoßen, was der Familie heilig ist. Und deswegen wurde sie dann am Abend des 7. Februar 2005 von ihrem Bruder mit 3 Kopfschüssen umgebracht. Ehrenmorde gibt es vor allem in archaischen, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, beziehungsweise ich habe bei diesem Wort einfach einen Sprachfehler. Archaischen. Und von Stammestraditionen bestimmten Gesellschaften im Nahen und Mittleren Osten, aber auch in Nordafrika und Asien sind Ehrenmorde zu finden. Es gibt sie aber auch in europäischen Ländern mit hohem Zuwanderungsanteil aus diesen betreffenden Gebieten. Tust du gerade häkeln oder tust du, was tust du?
Sorry, ich häkel nebenbei. Ich bin so entspannt, da kann ich mich besser konzentrieren.
Okay.
Stürzt dich?
Nee, alles gut.
Toll. Sorry, das habe ich schon gehäkelt.
Schön.
Neben meinem Polunder. Sorry, erzähl weiter. Süß.
Es gab 2011 eine Max-Planck-Studie, die eben erforscht hat, wie viele Ehrenmorde es in Deutschland gab. Zwischen 1996 und 2005. Ich weiß, es sind nicht die aktuellsten Zahlen, aber es wurde seitdem keine Studie mehr durchgeführt. Und es gibt in Deutschland auch keine gesonderten Statistiken von den Behörden für Ehrenmorde. Deshalb gibt es einfach keine besseren Zahlen. Aber zwischen 1996 und 2005 wurden 78 Fälle von versuchten oder vollendeten Ehrenmorden durchgeführt. Und anders als man denkt, waren davon 43% der Opfer, das waren Männer. Also klar, ich habe vorhin gesagt, die meisten Opfer sind Frauen. Aber es sind tatsächlich doch, würde ich mal sagen, ziemlich viele Männer. Im Vergleich der Summe aller Tötungsdelikte in Deutschland kommen Ehrenmorde also eher weniger vor, also sind eher selten. Ehrenmorde sind ein Phänomen, das sich auf die besonders schlechten integrierten und besonders bildungsfernen Schichten beschränkt. Das hat der Soziologe Dietrich Oberwittler gesagt, der damals die Studie geleitet hatte. Aufgrund der Studie gehen wir davon aus, dass Ehrenmorde in Deutschland zurückgehen werden, denn in der zweiten und dritten Einwanderungsgeneration werden auch die Normen, die Leute dazu bringen, solche Taten zu begehen, die verblassen einfach. Das hat auch der Soziologe gesagt. Auf der ganzen Welt wurden im Jahr 2000 so um die 5000 Ehrenmorde begangen. Aber dabei muss man bedenken, dass die Dunkelziffer natürlich hier unglaublich hoch ist, weil Familien, die halten so eng zusammen, wenn es um sowas geht, dass es niemals zu einer Anklage kommen würde. Und in manchen Ländern werden geborene Mädchen nicht mal als geborenes Kind erfasst, einfach nur, weil sie Mädchen sind. Euch mag die Zahl jetzt vielleicht ein bisschen niedriger scheinen, aber das Problem ist eben auch, dass wenn Medien über Ehrenmorde berichten, dann handelt es sich oft erst gar nicht um Ehrenmorde. 2018 sind 122 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern umgebracht worden. Aber auch Deutsche töten ja ihre Frauen. Aber wenn es ein Täter ist, der kein Deutscher ist, dann wird meistens sofort von einem Ehrenmord gesprochen, obwohl es ein in Anführungszeichen klassischer Fall von Partnertötung ist. Dabei sind die Tatmotive bei den Deutschen als auch bei den Ausländern ja letztendlich dieselben, Eifersucht und Besitzdenken. Ein Ehrenmord definiert sich ja aber dadurch, dass das Motiv die Wiederherstellung der Familienehre ist. Und da muss man eben ganz klar voneinander abgrenzen und das tun die Medien im ersten Fall jetzt erstmal nicht. Also später dann vielleicht, dann ziehen sie es zurück und sagen, es war doch kein Fall von Ehrenmord. Aber in erster Linie wird von Ehrenmord gesprochen, weil natürlich Clickbait und Aufmerksamkeit und sowas. Aber wer sind denn überhaupt diese Täter, die solche Ehrenmorde begehen? Das sind meistens bildungsferne Männer, vereinzelt auch Frauen, aber die werden dann eher so im Hintergrund und sind die Strippenzieherinnen, die das eher anordnen, dass jemand einen Ehrenmord begehen soll. Der überwiegende Teil der Täter, hier in Deutschland zumindest, die kommen aus der Türkei. Laut der Studie sind es entweder alte Männer, bei denen die Integration halt misslungen ist, oder junge Männer, die erst vor kurzem hier wohnen, also Einwanderer der ersten Generation. Und das zeigt ja eben auch, dass die Integration in Deutschland an sich eigentlich ganz gut funktioniert, wenn die zweiten oder dritten Generation, wie der Soziologe gesagt hat, solche Ehrenmorde gar nicht mehr begehen. Es lässt sich aber nicht automatisch daraus schließen, dass Ehrenmorde islamische Phänomene sind, weil es gibt genauso christliche Täter, weil die Ehrkultur, die ist gar nichts Religiöses, sondern eher so ein stammesgesellschaftliches Ding, und diesen Ehrenmord oder diesen Ehrengedanken, den gibt es schon viel länger als zum Beispiel den Islam. Ja, So, nachdem ich euch jetzt so viel von Ehrenborn erzählt habe, einen Monolog geführt habe, während Sophie ihren Polunder gestrickt hat, oder was auch immer sie gerade strickt, sieht, ist es ein Topfuntersetzer?
Nee, das soll mein Top werden.
Ach, also das soll ein Top werden. Cute.
Ja, ja, danke.
Genau, kommen wir zu meinem Fall.
Ja, sind wir schon ganz gespannt drauf.
Sagte sie, während sie fleißig häkelte.
Ja.
Mein Fall hat sich 2011 in Kiel zugetragen und wir gehen jetzt aber erstmal zurück ins Jahr 2001. 2001 kommt der 19-jährige Kurde Ali aus dem Irak nach Deutschland. Er ist gelernter Tischler, arbeitet jetzt aber in Deutschland erstmal als Fahrer und danach, also Fahrer, nicht Pfarrer, Fahrer.
Okay, rum, gut, rum, ich wollte gerade fragen.
Und dann als Friseur in Kiel. Während dieser Zeit lernt er seine 2 Jahre jüngere Freundin kennen und die beiden heiraten dann 2006. Alis bester Freund heiratet die Schwester von Alis Frau. Ali und seine Frau bekommen dann bald eine Tochter, aber im Mai 2008 trennt er sich von seiner kleinen Familie, weil er sich in die Libanesin Yasemin O. verliebt hat. Yasemin ist nach, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, verzeiht mir, wenn nicht, aber es ist Y-A-S-E, deswegen Yasemin, ist nach islamischem Ritus verheiratet und hat mit ihrem Mann eine 3-jährige Tochter. Yasemin verlässt Sliman, also ihren Mann. Die Beziehung von Ali und Yasemin war eigentlich ein offenes Geheimnis. Auch Sliman wusste davon und es kam auch vor, dass man die zwei eigentlich auf offener Straße zusammen sah. Nach außen hin vermittelte Sliman auch immer den Eindruck, dass die Beziehung für ihn zu Yasemin beendet sei. Aber irgendwie hatte er trotzdem mit diesen Gefühlen der Trauer, Verzweiflung, Wut, Enttäuschung, Eifersucht und auch Kränkung zu kämpfen. So die ersten Sachen kennt man, so nach einem Breakup, okay, ja, Verzweiflung, Enttäuschung, okay. Aber Eifersucht und Kränkung, Eifersucht eventuell, schwierig, aber also ja, man merkt schon, halt schon, da war was bei ihm im Busch. Auch die Familie O war nicht mit der Beziehung von Yasemin und Ali einverstanden. Schon früh hat sich die gesamte Familie damit schwer getan, Entscheidungen von Frauen aus der Familie für ein selbstbestimmtes Leben zu akzeptieren. 2 Schwestern von Yasemin verließen schon ziemlich früh die Familie, weil sie sich eingeengt gefühlt haben und unterdrückt. Bereits einige Wochen, nachdem Yasemin und Ali zusammengekommen sind, gab es einen Streit mit einer Rangelei auf einem Spielplatz mit Sliman und Ali. Der Polizei gegenüber sagte Ali, er habe Angst vor weiteren Konfrontationen mit Sliman, aber da hat man, also die Polizei hat daraufhin erstmal nichts gemacht. Im September 2009, also ein paar Wochen später, treffen die beiden dann vor einer Polizeistation wieder aufeinander und es kommt zu einem hitzigen Wortgefecht, bei dem Sliman zu Ali sagt, wer seine Familie kaputt mache, den mache er kaputt. Die anwesenden Polizisten sprachen einen Platzverweis aus und es kommt aber auch noch in Zukunft zu mehreren solcher Auseinandersetzungen mit Handgreiflichkeiten. Am 31. Dezember 2010 zieht Yasemin dann bei Ali ein. Aber das Glück der 2 Frischverliebten hält nicht besonders lange, denn eine Woche später wird Ali ermordet. Und Sophie hört auf beim Häkeln, bleibt mittendrin, ihre Häkelnadel ist noch halb im Move drin und ihre Augenbrauen sind oben. Okay. Ja.
Das kam jetzt unerwartet?
Sliman, voll unerwartet, wir sind True Crime Podcast und da wird jemand ermordet?
Ja, ich dachte noch nicht so früh in der Geschichte.
Ja. Tja. Sliman betrachtet Yasemin immer noch als sein Eigentum und er ruft die 4 Brüder oder Yasemin hatte sehr, sehr viele Geschwister, also puh, holy shit. Aber er ruft 4 Brüder von ihr zusammen, damit sie gemeinsam den neuen Freund seiner Ex-Frau umbringen. Also, sie ist ja noch nicht mal offiziell seine Ex-Frau, sie haben sich ja nur getrennt, aber noch nicht scheiden lassen. Aber ich sage einfach Ex-Frau und Ex-Mann, weil ihr wisst, ist einfacher zum Verstehen.
Herr Sie, also er ruft ihre Brüder an.
Ja.
Um das zu machen, weil ihre Brüder waren auch dagegen.
Ja.
Okay.
Genau. Am 7. Januar geht Ali gegen so kurz vor 12 in eine Bäckerei, um Brot zu kaufen. Als er den Laden verlässt, ist es dann wenige Minuten nach 12 und Sliman und Yasemins Brüder rennen auf Ali zu, während er aus der Bäckerei rauskommt. 2 der Täter tragen deutlich sichtbar ein Messer in der Hand. Und Ali flieht einfach zurück in die Bäckerei, weil ich meine, was soll er machen? Er kennt diese Männer, die auf ihn zurennen mit Messern in der Hand. Also rennt er in die Bäckerei zurück, aber die 5 Angreifer rennen ihm hinterher.
Okay.
Im Rennen holt Ali sein Handy aus der Tasche und wählt den Notruf, aber er hat leider gar keine Gelegenheit mehr dazu, das Gespräch mit der Notrufzentrale aufzunehmen. Auf der Videoaufnahme der Bäckerei ist daraufhin Folgendes zu sehen. Ali stürzt rückwärts in den Verkaufsraum der Bäckerei. Der erste Täter, also es gibt ja insgesamt 5, einer der Täter hält ihm am Kragen und schlägt ihm zunächst mit der Hand, also mit der rechten Hand, indem er das Messer hält, ins Gesicht. Er holt noch einige Male aus, bevor er dann auch wirklich aktiv zusticht. Bis zu dem Zeitpunkt sind auch ein paar Kunden in der Bäckerei, die verlassen die aber dann mal ganz, ganz schnell. Währenddessen wird auf Ali in Hals und Gesicht eingestochen. Ali versucht auch den Angriffen auszuweichen, deswegen wird er nur so halbherzig getroffen. Also es ist jetzt nicht, dass es einen Stich gibt, der ihn dann umbringt, sondern er... Ja, es gibt sehr, sehr viele Stiche und er versucht halt immer noch so auszuweichen. Auf ihn wird auch weiterhin eingeprügelt und jetzt auch von den ganzen 4 anderen Tätern. Er ist von allen 4 umringt, er hat keine Chance mehr. Hinter ihm ist dieser Tresen, der Glastresen zu der Bäckerei. Er hat keine Chance. Aber er ist mit Stichwunden übersät und stürzt einfach aus der Bäckerei hinaus, in der Hoffnung, dass er irgendwie fliehen kann, aber dort spielt sich das ganze Drama weiterhin ab. Passanten erzählen, dass auf Ali weiterhin eingestochen wird und auch eingeschlagen wird. Sie sprechen auch von einer regelrechten Hinrichtung, bei der das Opfer in die Knie gezogen wurde, bevor man auf es einstach.
Alter, ich hasse es, sorry. Und die Leute in der Bäckerei, also die Verkäufer, sind da auch einfach nur so drin gechillt geblieben.
Also, ich meine... Was hättest du denn getan? Du wärst doch sicherlich nicht in ein Handgemenge gegangen, wo du siehst, okay, das sind 5 erwachsene Männer, die auf einen anderen Mann einprügeln. 2 davon haben Messer in der Hand. Was hättest du gemacht? Wärst du dazwischen gegangen? Auf gar keinen Fall. Ich wäre auch rausgegangen. Klar, ich hätte die Polizei gerufen. Aber, also, klar, es heißt immer, du musst erstmal gucken, dass du dich selber in Sicherheit bringst.
Ja, aber ich meine, das klingt so... Ich meine... Weißt du, also als Menge ist man stärker, sage ich mal. Und so wie es klingt, waren da einige Kunden. Und auf der Straße sind dann noch mehr. Ich glaube, es waren vielleicht so maximal 3.
Ja, das stimmt.
Und weißt du, ich glaube, wenn alle zusammenhalten, dann muss man halt irgendwie doch rein. Weil ich meine, es ist trotzdem so ein Menschenleben, oder?
Ja, es geht, ich sage das ja jetzt nicht, dass, oh mein Gott, der war es nicht wert, dass ich dazwischen gehe. Aber selbst sagt, okay, die sind 5. Sagen wir, du gehst mit 9 anderen Leuten da rein. Es sind 10 gegen 5. Die sind aber bewaffnet. Die sind, also, ja, ich schätze mal, die sind größer als du, schwerer als du. Ja, okay, du suchst dir Männer, die vielleicht auch größer und schwerer sind. Aber wie möchtest du denn dazwischen gehen?
Ja, klar, ist schon schwierig. Ich hätte einfach vielleicht einen ganz swiften Kick von hinten. Nein, also...
Ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Ja, ist schwierig.
Vielleicht stelle ich mir das auch einfach so, aber es klingt halt immer so, ja, da waren so viele Leute und sie gehen dann raus. Und ich denke mir so, oh, vielleicht hätte man doch irgendwie was tun können, aber vielleicht ist es auch der falsche die falsche Denkensweise. Aber ich kann es nicht ändern, dass ich so dann direkt denke, so, ach, wieso hat man da nichts gemacht, weißt du, wie ich meine?
Also ich dachte mir auch so...
Bestimmt fühlt man sich auch so mega hilflos da in dem Moment.
Ja, natürlich. Ich glaube, du kannst einfach nicht mehr machen, außer rauszugehen, Polizei zu rufen. Ja.
Vielleicht irgendwie schreien oder so, dass halt viele irgendwie so dazukommen und versuchen zu helfen.
Ja.
Und wie wir letztes Mal gesagt haben, immer Feuer schreien.
Feuer, Wasser, Sturm, okay.
Ja, genau.
Falsche Reaktion, Valerie.
Ja. Ja, gut.
Während auf Ali eingeschlagen, eingetreten und eingestochen wird, ruft er immer wieder, was habe ich getan, was habe ich getan.
Oh.
Als er gegen einen Blumentopf fällt und dann daraufhin stürzt, tritt ein Täter von ihm gegen den Kopf. Danach fliehen die Täter vom Tatort, Ali bricht vor der Bäckerei zusammen und er kann nicht mehr gerettet werden. Er verblutet noch vor dem Eintreffen des Krankenwagens. Sein Körper weist 18 Stichverletzungen auf, darunter 4 lebensbedrohliche, außerdem eine lebensgefährliche Schnittverletzung im stark blutenden Hals- und Kopfbereich und unter anderem eine 14 cm lange Schnittverletzung am Hals, die den Kehlkopf freilegte. Also, den Bericht, den ich gelesen habe, der war noch sehr, sehr viel ausführlicher, aber also, ich meine, ihr wollt jetzt irgendwie auch nicht 2 Stunden Podcast hören, aber ich hoffe, ich habe mit dieser Ausführung jetzt deutlich genug gemacht, wie sehr sie ihn malträtiert haben.
Ja, auf jeden Fall.
Einer der Täter begab sich noch am Tattag wegen einer Schnittverletzung in der Hand in ärztliche Behandlung.
Super.
Seine Verlobte, die von einem Messerangriff in der Bäckerei im Radio gehört hatte, hat ihn zwar gefragt, ob er irgendwas damit zu tun habe, und sie war auch so ein bisschen, irgendwie passt es, es war ein Messerangriff, er hat eine Schnittverletzung in der Hand und irgendwie ist er auch anders. Also ihr Verlobter war sonst immer, also kein ruhiger Mensch, er war immer so voll aufgeschlossen und hat viel geredet und sowas, aber an dem Tag war er halt, hat nicht so viel gesagt, war eher so bedrückt und ja. Er meinte auf ihre Frage aber nur, er hofft nicht.
Also, er hofft nicht?
Irgendwie. Hast du was damit zu tun? Ich hoffe nicht. Okay.
Hä?
Ja.
Ja gut, also ich meine, das sagt ja schon alles aus.
Genau, also normalerweise denke ich mir, okay, wenn die Ärzte doch, also ich meine, die hören ja auch Radio und Medien und allgemein. Und wenn die dann jemanden haben mit einer Schnittverletzung, dann denken die doch vielleicht noch ein bisschen nach. Und könnte der vielleicht der Täter sein, der geflüchtet ist von Tatort oder sowas? Naja.
Ja, aber ich meine, ist er da zur Notfallaufnahme? Und weißt du, wie viele Schnittverletzungen am Tag kommen dahin? Also ich kann mir schon vorstellen, dass er da nicht der Einzige war mit so einer Schnittverletzung an dem Tag.
Aber, ja, aber es war in der Gegend und, weißt du?
Was ich halt auch so ein bisschen verdächtig finde dann, so, ich meine, das muss auch irgendjemand dann auf Video haben, so die Täter, weißt du, wie ich meine?
Ja, natürlich, aber ich glaube, das war, also es gibt ja auch eine Videoaufzeichnung, ich glaube, es war in dem Moment halt einfach noch zu kurzfristig.
Ach so, ja gut. Ja.
Ja,
ich weiß nicht. Also ist ja auch mega komisch, ich meine, wie sprichst du es als Arzt an, weißt du, so sorry, also sie haben da so eine Schnittverletzung, haben sie zufällig irgendwie heute Nachmittag irgendwie so einen Mann verprügelt oder so?
Nein, aber dann rufen sie halt die Polizei oder melden das der Polizei. Aber weißt du, in Actionfilmen ist es doch immer so, verdammt, ich bin angeschossen, aber nein, ich darf nicht ins Krankenhaus, ich muss mit dieser Kugel in meinem Arm weiterleben, weil sonst wissen die das. Gut. Verstehst du?
Aber das ist ja nochmal was anderes mit angeschossen und mit angeschnitten. Ich meine, weißt du, wenn du angeschossen bist, dann ist es halt so klar, so okay, irgendjemand hat hier eine Waffe, irgendjemand hat hier irgendwas abgefeuert und was ist passiert, weißt du, so, das passiert ja nicht einfach so. Und bei der Schnittverletzung denkt man nicht direkt so, boah, der hatte bestimmt so voll den krassen Streetfight, sondern so, okay, krass, so, der hat irgendwie so falsch die Tomate geschnitten, ne? Weißt du, wie ich meine? So, das ist bestimmt ein krasser Kochunfall hier.
Ja, ich weiß doch auch nicht.
Oder? I don't know.
Ja, vielleicht.
Was denkt ihr? Ja. Denkt man als... Oh, was?
Ich habe fast mein Handy fallen lassen. Habe ich ganz einfach von meinem Schrei erschrocken.
Die Reaktion war so schnell und so kurz. So richtig so... Bam, wieder weg.
Es tut mir leid, falls ihr euch erschrocken habt. Ich habe mich auch erschrocken.
Ich mich erschrocken habe hier. Nein, Spaß. Genau. Was denkt ihr? Also denkt man bei der Schnittverletzung als Arzt direkt an... Oh mein Gott, was hat er getan? Oder denkt man eher an krasse Kochverletzung? Also ich kann nur von mir selber reden. Ich habe im Sommer zum Beispiel, wollte ich ein Brötchen aufschneiden. Und du kennst aber, wenn das Brötchen so hält und dann mit dem Schneidemesser so durchgeht, oder? In der Hand.
Ja.
Und ich bin so durchgegangen und habe mir halt einmal die komplette Hand aufgeschnitten, so in der Mitte.
Ja gut,
weil ich aber, bin 5 und kann kein Brötchen aufschneiden.
Aber war es so tief, als dass du ins Krankenhaus fahren musstest? Plus war an diesem Tag noch irgendwo ein Mord an einem Mann, der durch ein Messer gestorben ist? Nein, ich glaube nicht.
Was?
Ich glaube nicht.
Ich habe nichts gesagt.
Okay.
Ja. Ja, I don't know. Wissen ja nicht, wie viel da in Kiel passiert, weißt du? Wir sind jetzt nicht so die Kiel-Experten. Ja, gut.
Also, ein anderer Täter, der nahm sich nach der Tat unbezahlten Urlaub auf unbestimmte Zeit. Außerdem hat er mit seinem Kollegen die Arbeitshose, die er am Tatort trug, getauscht und hat ihn gebeten, wahrheitswidrig zu behaupten, dass die zwei zum Tatzeitpunkt gemeinsam auf einem Arbeitseinsatz waren, um sich ein Alibi zu sichern.
Wusste der Arbeitskollege davon Bescheid oder war es einfach so richtig random, so wenn irgendjemand fragt, wir waren vorhin zusammen?
So. Ich glaube nicht, dass er es in dem Moment wusste.
Aber dann im nächsten, als er die Nachrichten gehört hat.
Ja, keine Ahnung.
Ja, gut.
Sliman, also der Ex-Mann von Yasemin, der kann erst eine Woche später festgenommen werden, und zwar in Stuttgart. Also habe ich es doch irgendwie geschafft, einen Ländlefall zu bringen, zumindest
in unser Stutengarten.
Ja. Die drei Brüder stellen sich danach der Polizei und der vierte wird dann einen Tag später in Kiel verhaftet. So. Wer waren diese Männer? Beziehungsweise erstmal, wer war diese Familie von Yasemin, die sie so sehr unterdrückt haben, die von Frauen so ein Bild haben, dass sie so eingeengt und unterdrückt werden müssen? 1986 reist die Familie O, bestehend aus dem Vater und zahlreichen Kindern, nach Deutschland. Die Mutter ist einige Jahre zuvor gestorben. Die Familie lebt zunächst einige Jahre lang in einem kleinen Ort in der Nähe von Plön, in mehreren beieinanderliegenden Wohnungen im engen Familienverband. Also die Kinder waren schon so weit auseinander im Alter, dass sie teilweise schon eigene Familien und so hatten. Und die haben nicht in einem großen Haus gewohnt, sondern alle so in einzelnen Wohnungen, aber alle relativ nah beieinander. Die Familie hat sich problemlos in die Nachbarschaft integriert und war zu allen freundlich, auch wenn sie viel für sich blieben. Kurze Frage, wie war der Wohnungsmarkt damals, dass sie mehrere Wohnungen in der Nähe zueinander gefunden haben?
Der Wohnungsmarkt sah sehr gut aus für Wohnungssuchende, ja. Anscheinend.
Ja, scheinbar.
Also
besser als hier gerade.
Kann man nicht vergleichen mit Stuttgart heute.
Ne? Nach außen hin wirkte die Familie hierarchisch und patriarchalisch.
Ja, passt.
Genau, patriarchalisch organisiert. Sie machte den Eindruck von einem geschlossenen System irgendwie, sie erweckte aber nicht den Eindruck, religiös zu sein. Der Vater der Familie wirkte aber irgendwie so, also die andere hatten irgendwie den Eindruck, dass er der maßgebliche Entscheidungsträger der Familie sei. So, das ist so die Familie, in der Yasemin aufgewachsen ist. Der erste Angeklagte, ein Bruder von Yasemin, der ist 45 Jahre alt. Seit dem Jahr 2000 ist er auf der Grundlage von Paragraph 85 Ausländergesetz der Anspruchseinbürgerung, also so heißt das Gesetz, Anspruchseinbürgerung, laut dem ist er deutscher Staatsbürger seit dem Jahr 2000. 2010 zog dann die ganze Familie nach Kiel, indem sie wieder in der Nähe mehrere liegende Wohnungen gekauft haben und da dann halt gewohnt haben. Einige Kinder der Familie O waren bereits erwachsen und hatten eigene Familien gegründet, so auch dieser erste Angeklagte. Der hatte zunächst in der Landwirtschaft gearbeitet, litt später dann aber unter Rückenleiden, weshalb er auf staatliche Leistungen nach Hartz IV angewiesen war.
Man nennt sie auch staatliche Hilfungen.
Ja, genau. Staatliche Leistungen. 2001 hatte er eine Frau geheiratet, mit der er ein gemeinsames Kind bekommen hat. Er ist aber bereits öfter strafrechtlich in Erscheinung getreten. 2001 wurde er wegen unerlaubtem Entfernens von einem Unfallort, den er selber verursacht hatte, ist er weggelaufen. 2004 wegen unerlaubten Waffenbesitzes und 2008 wegen Diebstahl geringwertiger Sachen jeweils zu Geldstrafen verurteilt worden. 2009 wurden er und ein älterer Bruder und der Vater in einem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt. Deren Vollstreckung wurde dann aber auf Bewährung ausgesetzt. Außerdem hatte er ohne Besitz einer waffenrechtlichen Genehmigung auf einem Flohmarkt mehrere Schusswaffen und Munition erworben, die er dann in seiner Wohnung aufbewahrt hatte. Es wurde ihm wieder eine Bewährungsauflage erteilt mit einer Bewährungszeit von 2 Jahren. Seine Strafakte geht noch weiter. Der zweite Angeklagte O, 35 Jahre, hat eine Lebensgefährtin, ist aber nicht verheiratet. Mit ihr hat er 4 Kinder und eine gemeinsame Wohnung.
Und das ist erlaubt, oder was?
Ja,
Weil er ein Mann ist.
Weiß nicht, aber die waren eine cute Familie, glaube ich. Weil für ihn stand so die Familie, oder für ihn war seine Familie, also nicht die Familie O mit den 1000 Kindern, sondern halt seine kleine Familie mit 4 Kindern, in Anführungszeichen. Die waren für ihn der Lebensmittelpunkt. Er hat sich gerne um seine Kinder gekümmert und hat seine Freundin geliebt. Zu seiner anderen Familie, also Familie O, Vater mit Geschwister, hatte er sehr engen Kontakt. Er war viele Jahre lang berufstätig, vorarbeitet einer Gebäudereinigungsfirma und überhaupt sehr integriert und spricht fließend Deutsch. Seine Freundin ist ein akzeptiertes Familienmitglied der Familie O und seine Strafakte weist keinerlei Eintragungen auf.
Ja.
Der dritte Angeklagte O, 30 Jahre, besitzt seit 2004 die deutsche Staatsbürgerschaft und ist verlobt. Sie planen, also er und seine Verlobte planen, zum Zeit des Prozesses eine gemeinsame Wohnung für sich und die 4 Kinder zu suchen. Dabei sind 2 der Kinder aus seiner ersten Ehe und 2 der Kinder aus ihrer ersten Ehe. Also er hat mit der Sache auch gar kein Problem. Seine Verlobte ist Immobilienkauffrau, er ist ebenfalls berufstätig und spricht akzentfrei Deutsch. Auch er ist nicht vorbestraft.
War das der mit der Schnittverletzung?
Vielleicht war es einer. Der oder der davor. Der jüngste Bruder von Yasemin O., der ist 1990 in Plön geboren. Anders als seine Geschwister ist er bisher nicht eingebürgert und hatte zur Zeit der Tat eine Aufenthaltsgenehmigung, was ich irgendwie nicht so ganz verstehe, weil er ist doch in Deutschland geboren. Da kenne ich mich scheinbar nicht so wirklich gut im Einwanderungsgesetz aus, weil das macht in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn, weil er ist in Deutschland geboren, also ist er eigentlich Deutscher. Deswegen, warum hat er nur eine Aufenthaltsgenehmigung?
Hat der Vater, ich dachte, die Mutter wäre schon gestorben und dann sind sie nach Deutschland.
Naja,
hat der Vater eine neue Freundin? Also
ja, wahrscheinlich.
In Deutschland.
Vielleicht.
Wenn sie deutsch ist, dann müsste es doch auch eigentlich sowieso ganz normal sein.
Ja, oder?
Dann sind die deutsch, ist bei meinen Geschwistern ja genauso.
Ja, die haben also naja, auf jeden Fall keine Ahnung, was da los war. 2007 erreichte er auf Umwegen den Hauptschulabschluss, er machte eine Ausbildung als Lagerist bei einer Autofirma. 2009 wird seine Ausbildung aber beendet, weil er bei der Arbeit 300 Euro in kleineren Beträgen aus der Portokasse gestohlen hat. Bei einer anderen Firma erhielt er einen Arbeitsvertrag mit Aussicht auf eine Ausbildung. In der Tatwoche hätte er eigentlich anfangen sollen zu arbeiten, aber da kam dann ein Mord dazwischen. Er ist vorbestraft wegen Körperverletzung, vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Diebstahl. So, kommen wir zum Ex-Mann von Yasemin Sliman.
So, ganz kurz, die Brüder klingen ja alle total modern. Also die leben alle unverheiratet. Bis auf der erste. Ja, gut. Aber so an sich leben die unverheiratet teilweise mit ihren Freundinnen und mit den Kindern der Freundinnen. Ist alles gar kein Problem.
Und teilweise sind sie auch nicht irgendwie vorbestraft oder sowas. Ja. Deswegen habe ich das auch jetzt so ausführlich erzählt, weil ich zeigen wollte, die waren eigentlich waren sie normal. Echt. Normal. Ja, in Anführungszeichen. Sofern man normal sein kann.
Also ich meine, die müssen ja dann auch diesen Lebensstil mehr oder weniger akzeptiert haben, auch für Frauen. Weil sie hatten ja selber Frauen, die schon mal verheiratet waren und Kinder hatten und
ganz
Immobilienkauffrau.
Genau. Also, die haben in ihren Aussagen auch gesagt, dass sie sich in Deutschland super wohlfühlen und dass sie auch die Kultur hier super anerkennen und dass sie offensichtlich, ihr Lebensstil zeigt ja, überhaupt kein Problem haben und dass ihre Integration ihrer Meinung nach voll gut geklappt hat. Das Problem war halt einfach, dass Sliman dann, also Sliman war ja gegen diese Beziehung von Ali und Yasemin. Und so allgemein die Beziehung war ja auch von der Familie O nicht so wirklich anerkannt. Das ging aber hauptsächlich, schätze ich mal, von diesem Vater halt aus.
Ja.
Der ja der so quasi der Mittelpunkt.
Nicht. Ja.
Er war halt der Strippenzieher. Also klar, Sliman war da, glaube ich mal, mit hauptbeteiligt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Vater groß was dagegen hatte. Und ich schätze mal, wenn der halt so patriarchalisch, so heißt das Wort, und hierarchisch war, glaube ich halt einfach, der hatte das Sagen und dann haben die halt gespurt, wenn es sein musste.
Aber er hat nicht mitgemacht selber bei dem Ganzen, Nein. sondern hat seine Söhne dann dafür drauf gehen lassen.
Ja.
Dann hat er eine Tochter, also er hat eigentlich all seine Kinder verloren an dem Tag, mehr oder weniger.
Ja.
Weil sie halt entweder in Haft gehen oder ich kann mir vorstellen, die Tochter will nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Ja, seine anderen zwei Töchter sind auch schon abgehauen. Ich glaube, der hatte noch ein paar mehr, vielleicht ist er noch gar nicht so. Ich weiß doch auch.
Vielleicht kriegt er noch welche, wer weiß.
Also, der Ex-Mann von Yasemin, Sliman, der wurde am 1. Februar 1978 wahrscheinlich im Irak geboren, man vermutet aber jedoch, dass er Syrer ist, trotzdem gilt er als irakischer Staatsbürger. Seine Familie besteht aus zwei älteren Brüdern und sein Vater ist Bauer, Landwirt. Sliman ging nicht zur Schule, sondern arbeitete als Kind und als Jugendlicher am landwirtschaftlichen Hof der Familie. 1995 ist er ausgewandert und kam 1996 dann nach Deutschland. Dort hat er als Autowäscher gearbeitet und als Küchenhilfe in Kiel. 2004 hat er dann, einfach um beruflich weiterzukommen, einen EDV-Kurs belegt, hat Deutsch gelernt und erwarb dann 2006 ein Gebäudereiniger-Zertifikat. Und von Juni bis August 2009 nahm er dann an einem Berufsqualifizierungslehrgang teil und absolvierte ein Praktikum als Glas- und Gebäudereiniger. Er war ja nicht faul, aber in meiner Definition der Täter vorhin, also ich habe ja vorhin erzählt, wer eigentlich so Menschen sind, die einen Ehrenmord begehen, sind ja meistens welche, die keine krasse Bildung hatten und eher, ja, nicht arbeiten und sowas. Ja. Ist er jetzt bei den meisten von denen, die ich gerade hier so aufgezählt habe, nicht so klar. Der jüngste Sohn, der halt irgendwie nur eine Hauptschule hat und der ist ja jetzt gar nicht zur Schule gegangen, hat der aber jetzt dann trotzdem in Deutschland relativ viel gelernt. Also eigentlich waren die ja dann trotzdem für ihre Verhältnisse nicht gebildet. Gott, war das jetzt böse? Es tut mir leid.
Oder?
Okay. Sie waren gut gebildet.
Ja.
Am 1. Juni 2006 ging er mit Yasemin O. eine islamische Ehe ein und sie bekamen dann 2007 die gemeinsame Tochter.
Sorry, ganz kurz. Hattest du gesagt, ob die Ehe von beiden gewollt war?
Ja, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie von... Also sie war nicht zwangsverheiratet.
Sie war nicht arrangiert?
Nee.
Okay.
Durch seine Tochter erlangte Sliman eine Aufenthaltserlaubnis als Vater eines deutschen Kindes, die noch bis September 2012 gültig war. Yasemin blieb mit der gemeinsamen Tochter erstmal bei der Familie wohnen, zog dann aber im April 2010 in Slimans Wohnung ein. Sliman ist mehrfach vorbestraft. Er wurde wegen Körperverletzung in zwei Fällen, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu Geldstrafen verurteilt. Wegen unerlaubten Handeltreibens und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln wurde er zu einer 10-monatigen Haftstrafe in 2001 verurteilt. 2003 wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Liste lässt sich ewig weiterführen. Sliman wird von allen anderen eigentlich als ruhiger und emotionaler Mensch beschrieben. Trotzdem litt er so ein bisschen unter Gefühlsschwankungen und konnte schnell die Beherrschung verlieren. Und dann frage ich mich, wie kann da ruhig und emotional irgendwie dazu passen? Aber
und wie viel Geld hat er den Menschen gezahlt, um diese
Aussagen zu machen?
Wow, Worte. Ja.
Sliman hing sehr an Yasemin und seiner Tochter und er wollte in der gemeinsamen Wohnung der Tochter eine schöne und materiell sorglose Kindheit bieten. Du guckst so ein bisschen so, aber ich bin so, oh nein, der Arme. Irgendwie hat er ja schon eine gute Intention gehabt und er hat sich auch, klar, er hat viele Straftaten begangen, aber er hat sich trotzdem irgendwie Mühe gegeben, Geld zu verdienen und was zu lernen und irgendwie wollte er seiner Tochter was Gutes bieten. Ja, vielleicht bin ich auch einfach nur, eigentlich war er bestimmt nicht so ein toller Mensch. Nee, er war kein toller Mensch.
Ich denke mir halt so, okay, die Aussagen, weißt du, wenn man das jetzt, die ganze Geschichte schon gehört hat, wie er da diesen Menschen umgebracht hat und jetzt diese Aussagen im Nachhinein hört, dann denke ich, das ist für mich halt so unglaubwürdig, weißt du, so, ja, so, er wollte es eigentlich machen und ich habe die ganze Zeit nur diesen Gedanken im Kopf, oh mein Gott, er hat jemanden umgebracht.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Ja. So, und ich, irgendwie sind die Aussagen für mich so, die können nicht stimmen, verstehst du? Ja. So, die wurden jetzt halt im Nachhinein gemacht, so nein, eigentlich war er doch immer ganz nett und so, ja, wieso lügst du jetzt?
Wieso lügst du?
Wieso lügst du jetzt?
Die Verteidiger der Männer hatten vor Gericht bestritten, dass es sich bei der Tat um einen Mord zur Rettung der Familienehre handelt. Vielmehr hätten sie sich des Totschlags oder der Körperverletzung schuldig gemacht. Einer der Anwälte hatte für seinen Mandanten sogar Freispruch gefordert. Aber Telefondaten und Zeugenaussagen belasten die Täter zu sehr. Allgemein, also es gab so viele Beweise, es gab die Videokameras, als Ali ja gegen diesen Blumenkübel gefallen ist und ja. der eine Täter dann ihm gegen den Kopf getreten hat. Es wurden auf demselben Schuh wurde Blut vom Opfer festgestellt. Mhm. Es gab so viele Zeugen, es gab so viel DNA und es war einfach alles, also es gab ja. keinerlei Zweifel daran, ob sie wirklich die Täter waren. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass die Brüder und der verlassene Ehemann erfolglos versucht hatten, Yasemin und Ali auseinanderzubringen. Also das hat man ja auch daran gemerkt, dass sie ja davor die ganze Zeit schon irgendwie auf Streit mit ihm aus waren. Aber als es eben nicht geklappt hatte, hatten sie Ali umgebracht, um die Ehre der Familie wiederherzustellen, die eben durch die Beziehung der zwei verletzt gewesen sei. Sprich, im Sinne der Staatsanwaltschaft war es ein Ehrenmord. Drei der vier Brüder erhielten eine Freiheitsstrafe zwischen 8 und 12,5 Jahren, der vierte bekam 5 Jahre Jugendstrafe und Sliman wurde zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt. Sliman und die vier Brüder schweigen alle gesamt vor Gericht. Yasemin hat von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und eine frühere Aussage von ihr vor dem Ermittlungsrichter, die darf wegen einem Verfahrensfehler nicht gewertet werden.
Ich hasse sowas.
Aber trotzdem hat es eigentlich ja nicht wirklich was ausgemacht, weil ich meine, die wurden ja trotzdem verurteilt.
Ja, was soll sie halt noch aussagen, frage ich mich. Aber ich frage mich auch, warum sie ihre Aussage verweigert hat. Hat sie Angst, dass ihr noch was passiert im Nachhinein? Wenn sie irgendwie...
Seit der Tat lebt sie unter zeugenschutzähnlichen Bedingungen an einem geheimen Ort.
Ja, aber dann hätte sie ja eigentlich auch die Aussage machen können.
Na, du, ich glaube, wenn du so eine Familie hast, dann brauchst du keine Feinde mehr. Ich glaube wirklich, da
kann sie sagst froh du sein, lieber
nichts. Ja.
Dass es ihr... mehr oder weniger gut geht, dass sie am Leben ist.
Ja. Unter welchen Bedingungen ist die Frage?
Ja, habe ich mich schon immer gefragt, wie es in so einem Zeugenschutzprogramm aussieht.
Ich glaube, ziemlich stressig.
Ja, ich glaube es auch, aber ich meine, irgendwie musst du doch irgendwann mal Normalität wiederfinden, oder? Mhm. Das ist eigentlich mal interessant.
Ich suche mal eine Buch raus. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, du kannst dich so schnell an alles gewöhnen. Ich glaube, irgendwann, ich meine, wir leben jetzt auch mit Corona. Nicht, dass es ein Zeugenschutzprogramm wäre, nicht vergleichbar, aber ich meine, einfach wie schnell wir uns daran gewöhnt haben.
Ja, gut. Wir haben uns echt schnell dran gewöhnt und jetzt sind wir aber auch mittlerweile schon ein Jahr stabil dabei. Na, reden wir von schöneren Dingen. Naja.
Schönere mehr oder Dinge?
Weniger. Nee, das war die falsche Wortwahl.
Yep.
So, gut. Kommen wir weiter zu meinem Fall mit Stimmbruch. Okay. Fackeln wir gar nicht lang rum. Thema Ehrenmord. Bei mir geht es um den Ehrenmord von Susanna aus Stuttgart.
Juhu, ein Ländlefall.
Ja. Ja, naja, juhu.
Also, ja.
Ich glaube, du hast ja gemeint, du hast auch nach Fällen in Stuttgart geschaut und da gibt es schon einige.
Ja, ich war überrascht, wie viele es gab.
Ja, ich war auch überrascht, wie viele es gab. Ja. Der hier wurde mir direkt als erstes vorgeschlagen und ich fand ihn dann auch eigentlich ganz spannend. Ich frage mich, ob du den dann auch bestimmt schon gesehen hast und dich halt
gegen. Ich habe ihn bestimmt überflogen, aber hey, ich habe so viele Ehrenmorde heute gelesen, recherchiert. Ja. Gott, ich war danach richtig fertig.
Ja, same. Also, nee, ich habe den eigentlich relativ schnell gefunden, habe den auch gemacht und dann habe ich da so einen Artikel dazu gelesen und ich dachte mir so, das war genau das gleiche Gefühl wie mein Fall, den ich über die Stuttgarter Luftangriffe, weißt du, als ich das da erzählt habe. Ich hatte auch so einen Artikel dazu gelesen und kennst du das, wenn du einfach so
dein Herz irgendwie so ganz schwer auf einmal pocht und du einfach so Gänsehaut hast, ja, nachdem der Artikel vorbei ist.
Ja.
Oh, genau das gleiche Gefühl hatte ich bei Susannas Fall.
Oh, ja, da gut. Bin ich ja mal gespannt.
Ja, er ist echt traurig.
Darauf erstmal ein Schokolädchen.
Ja, ich trinke auch mal erstmal noch mal ein Stückchen Wein. Valerie und ich haben uns heute gegen Weingläser entschieden. Wir trinken beide einfach aus der Flasche. Wir dachten, das wäre jetzt mal. Ich dachte, das wäre mal kurz ein Fun Fact. Also es geht los mit einem Zitat. Im ersten Jahr hier in Deutschland hat mich mein Mann noch gut behandelt. Er ging zum Beispiel mit mir spazieren. Seit drei Jahren. Warte.
Es ist ein Highlight.
Für sie ja. Seit drei Jahren, auch während meiner Schwangerschaften, wurde ich von meinem Mann regelmäßig, fast jeden Tag, massiv geschlagen, mit den Fäusten ins Gesicht geboxt, ebenso mit den Füßen getreten, an den Haaren gezogen. Er beschimpfte mich und drohte, mich umzubringen. Das war ein Brief von Susanna an das Jugendamt. Im Jahr 2000, als Susanna 18 Jahre alt ist, wird sie an einen aus dem Kosovo stammenden Mann, der in Deutschland lebt, verheiratet. 2002 zieht sie zu ihm nach Deutschland in das fränkische Elsenfeld. Das ist eine kleine Siedlung in der Nähe von Obernburg. Vielleicht zeigt es euch ja was.
Mir nicht.
Mir auch nicht. Die Wohnung teilt sie sich mit ihrem Mann Avdyl, also A-V-D-Y-L. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Avdyl. Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Es tut mir so leid. Ich versuche hier echt mal, was ist. Also mit ihrem Mann Avdyl, seinem Bruder, seiner Mutter und später mit ihren zwei Töchtern. Während ihr Mann als Türsteher in einer Disco in Aschaffenburg arbeitet, regiert die Schwiegermutter daheim. Als Susanna Deutsch lernen möchte, geht die Schwiegermutter mit den beiden Töchtern spazieren, damit ihr Sohn Susanna verprügeln kann. Das Was? Passiert auch.
Der ja. Sohn verprügelt ja, ihr Sohn. Die Mutter.
Nein. Also als Susanna Deutsch lernen möchte, geht die Schwiegermutter mit den beiden Töchtern spazieren, damit ihr Sohn Susanna verprügeln kann.
Oh wow.
Also
der Sohn von der Schwiegermutter. Also genau. Ihr Mann.
Also ihr Sohn Avdyl. Ich habe jetzt versucht, den Namen zu umgehen. Ich sage jetzt einfach Avdyl. Nee, sorry. Also damit Avdyl halt seine Frau verprügeln kann, weil sie Deutsch lernt.
Was zur... Ja, weiter.
Ja. Das passiert auch, wenn sie nicht richtig putzt oder eine Kaffeetasse stehen lässt. Und das Ganze geht 4 Jahre lang so. Im April 2006 besucht Susannas Schwester Ajna. Oh, ich tue mir hier echt keinen Gefallen. Ajna sie mit ihrer Familie als Überraschung. Ajna lebt nämlich auch in Deutschland. Sie sieht Susannas blutunterlaufene Augen und ist schockiert. Daraufhin ruft sie ihren Vater im Kosovo an. Susannas Vater wendet sich an Avdyls Vater und bittet ihn dringend, dass er doch mit seinem Sohn reden soll.
Wow, das bringt bestimmt ganz, ganz viel.
Ja, weil danach wird nämlich für Susanna alles schlimmer. Ja, Avdyl sperrt sie nachts ein, misshandelt und vergewaltigt sie. 2 Monate vor ihrem Tod zeigt sie ihn wegen Körperverletzung und Vergewaltigung an. Doch vor Gericht wird sie nicht als zeugnisfähig eingestuft, weil sie laut einer Gutachterin zu schwer traumatisiert ist und ihr wird nicht geglaubt.
Was?
Ja, also bei dem Fall, Valerie, da verliert man echt den Glauben an die Menschheit. Gleichzeitig war aber schon bekannt, dass Avdyl schon 2-mal wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Am 29. Mai 2006 vergisst Avdyl die Wohnungstür abzuschließen. Susannas beide Töchter schlafen bei der Schwiegermutter. Ihr Schwager schläft vor dem Fernseher. Also schleicht sich Susanna zur Wohnungstür und schiebt sich nach draußen. Und dann rennt sie. Über die Mainbrücke, 3 Kilometer bis Obernburg. Die Polizei greift sie auf und bringt sie in die Wache. Dort bricht sie zusammen und weil sie kein Wort Deutsch spricht, weiß sie nicht mal, was sie unter Name eintragen soll. Fotos dokumentieren die Spuren ihrer schlimmen Misshandlung und ihre Verletzungen sagen alles aus. Sie wird von der Polizei in ein Frauenhaus in der Nähe gebracht. Dort angekommen, sieht sie ihren Mann auf der Straße, also flieht sie wieder. zuerst in ein anderes Frauenhaus und dann zu ihren Eltern in den Kosovo. Dort lässt sie sich scheiden. Leider verzichtet sie dadurch auch auf das Sorgerecht ihrer beiden Kinder. Der Anwalt ihres Mannes sagt immer wieder, sie sei abgehauen, habe sich Wochen nicht gemeldet und ihre Kinder seien ihr völlig egal gewesen. Über Aftel sagt man, dass er ein harmloser Mann sei, weil er habe nicht mal einen Punkt in Flensburg. Das ist definitiv ein Punkt, an dem man jemanden von seinem Charakter her kritisieren sollte. Mega. Ob man einen Punkt in Flensburg hat. Valerie?
Ich habe einen.
Ja, ich weiß. Ich habe keinen.
Schön.
Ja. Ich dachte, ich streue jetzt mal ein bisschen Salz in die Wunde.
Danke, danke.
Ja, gerne.
Fühlt sich gut an. Ich habe es sehr verdrängt, tatsächlich. Ich habe es wirklich verdrängt.
Es tut mir leid, dass es jetzt wieder aufkommt. Die ersten 4 Wochen nach Susannas Flucht zu ihren Eltern schläft sie fast nur. Sie ist wieder in ihrem alten Kinderzimmer. An den Wänden hängen Bilder von ihr als junge Mädchen mit ihren 8 Geschwistern. Die Geschwister besuchen sie und endlich kann Susanne erzählen, was ihr passiert ist. Und es versteht sie endlich jemand. Immer wieder sagt sie, ich will meine Kinder sehen. Susannas Eltern drängen sie, bei ihnen zu bleiben. Doch Susanna will zurück in die Nähe ihrer Töchter. Sie geht nach Deutschland und bittet das Jugendamt um Hilfe. Im Zuge dessen schreibt sie auch den Brief, aus welchem ich anfangs das Stück vorgelesen habe. Die Not, in welcher Susanna steckt, beeindruckt nur ihre eigene Anwältin und die Sozialarbeiterinnen im Frauenhaus, in dem sie seit ihrer Rückkehr aus dem Kosovo wieder lebt. Sie hat
Schlafprobleme. Wieso glaubt ihr denn niemand? Ich verstehe das nicht.
Es ist so traurig, ich sag's dir. Ich hätte auch echt heulen können, als ich den Fall recherchiert habe. Und es wird immer schlimmer. Sie hat Schlafprobleme, schwere Kopfschmerzen und ist immer kurz vor der Ohnmacht. Doch jeden Morgen erscheint sie zum Deutschunterricht. Am 17. August 2006 macht eine Mitarbeiterin des Obernburger Jugendamtes einen Hausbesuch bei Avdil. Sie hat sich vorher angemeldet. Er lebt eine aufgeräumte und auskunftsfreudige Familie, die behauptet, die Mutter hätte sich nie für ihre Kinder interessiert und Gewalt habe es nie gegeben. Die Jugendamtsmitarbeiterin, die später einen weiteren unangemeldeten Besuch machen will, aber niemanden antrifft, lässt sich blenden, entscheidet sich aber, dass Susanna schon bald ihre Kinder treffen darf. Aber dann kommt das nächste Tief. Bis Ende August hat die Erziehungsberatungsstelle geschlossen, die den Vorgang begleiten soll. Und dann sagt Aftel ein Treffen ab. Anschließend hat die Jugendamtmitarbeiterin Urlaub bis Ende September und das ohne Vertretung. Und dann ist Aftel plötzlich weg. Er schafft es, seine Mutter und die beiden Töchter in den Kosovo zu fliegen. Das hätte vermieden werden können, aber Susannes Anwältin scheiterte mit dem Eilantrag an das Familiengericht, die Pässe der Kinder einzuziehen. Sanktionen für Aftel gibt es auch keine, obwohl er am 10. Oktober nicht zu der ersten Verhandlung vor dem Familiengericht erscheint. Also sitzt Susanna alleine vor dem Gericht und ihr wird gesagt, dass sie einmal die Woche immer dienstags um 14 Uhr mit ihrer ältesten Tochter telefonieren darf. Aber das passiert nur 2-mal, weil die Leitungen sind entweder immer besetzt oder zu der vereinbarten Zeit ist niemand zu erreichen. Am 23. März erfährt Susanna, dass sie ihre Kinder im April 4 Wochen lang alle 2 bis 3 Tage im Kosovo treffen darf. Sie möchte so schnell wie möglich reisen. Der Anwalt ihres Ex-Mannes ermuntert sie sogar dazu auf in einem Schreiben. Er schreibt, wir stellen es ihrer Mandantin nochmals anheim, die Kinder im Kosovo zu besuchen. Unser Mandant hat nichts gegen die Ausübung des entsprechenden Besuchrechts im Kosovo. Ihre Mandantin hat auch ganz sicher von der Familie unseres Mandanten im Kosovo absolut nichts zu befürchten. Susanna bucht für den 31. März einen Flug ab dem Stuttgarter Flughafen. Ihr Koffer ist voller Schokolade und Spielzeug für ihre 2 Töchter. Ihre Schwester und deren Mann begleiten sie an den Flughafen. Endlich soll Susanna ihre Töchter wiedersehen. Doch keine halbe Stunde vor dem Flug sieht Susanna ihren Ex-Mann am Flughafen. Sie geht zu einem Polizisten und fleht ihn an, ihr zu helfen. Ja. Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Sie geht zu einem Polizisten und fleht ihn an, ihr zu helfen. Er soll ihren Ex-Mann festnehmen, zumindest bis sie im Flugzeug sitzt. Doch der Polizist versucht sie nur zu beruhigen, indem er ihr sagt, dass sie doch erstmal einchecken soll.
Ja, klar.
Susanna steht in der Schlange beim Einchecken am Stuttgarter Flughafen, Terminal 3. Plötzlich packt Aftel, ihr Ex-Mann, sie von hinten am Arm. Susannas Gesicht ist angstverzerrt und sie schreit. Dann schießt er. Immer wieder drückt er ab. Auch noch als Susanna in ihrem Blut auf dem grauen Granitboden liegt. Beim Davonlaufen spuckt er auf sie und tritt sie. Nach Darstellung des Gerichts hatte das Verbrechen den Charakter einer Hinrichtung. Der Ex-Mann hatte die Tat im Prozess gestanden, aber bestritten, dass es sich um einen geplanten Mord handelte.
Natürlich, ich laufe sonst auch immer mit einer Pistole durch den Flughafen, wo ich genau weiß, dass meine Ex-Frau gerade zufällig jetzt in ein Flugzeug steigen wird.
Ja, vor allem, weil Susanna auch der Polizei, dem Gericht allen gesagt hat, dass ihr Ex-Mann ihr das schon länger gedroht hatte. Dazu komme ich aber nochmal kurz gleich. Er hatte ihr das schon länger gedroht und er hat mit einer Pistole unter dem Kopfkissen neben ihr geschlafen.
Oh.
Ja. So, bei dem Ex-Mann stellt sich eine besondere Schwere der Schuld fest. Damit gilt lebenslänglich und eine vorzeitige Entlassung aus der Haft nach 15 Jahren als höchst unwahrscheinlich.
Ja. Immerhin.
Bitte?
Immerhin.
Ja, genau. Neben Mordes wurde er auch wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, weil er einem Unbeteiligten bei der Schießerei, den hatte er auch verletzt praktisch.
Natürlich, aber nur deswegen und nicht, weil er sie jahrelang missbraucht hat.
Nee.
Oh mein Gott, da habe ich eine Wut gerade in mir, das ist also, nicht mehr normal.
Und das bezeichnet man jetzt als Ehrenmord, weil er hat sich in seiner Ehre angegriffen gefühlt und er hat ihr jegliches Lebensrecht abgesprochen. Er wollte aller Welt beweisen, dass er einen Angriff auf seine Ehre mit dem Tod bestraft, sagte der Richter. Die Frau habe die eheliche Wohnung verlassen, ihren Mann wegen Gewalttaten gegen sie angezeigt und als Mutter vor Gericht ein Umgangsrecht erstritten. Vor diesem Hintergrund habe sich der Angeklagte zum Richter über ihr Leben aufgeschwungen. Susanna hätte geholfen werden können. Sie befand sich schon seit Monaten in Lebensgefahr. Ihr Ex-Mann hatte ihr immer wieder gesagt, du wirst deine Kinder nie wieder sehen. Ich werde dich überall finden und zum Schluss werde ich dich erschießen. Darüber wusste auch ihre Familie, die Mitarbeiter im Frauenhaus, ihre Anwältinnen, das Jugendamt und das Gericht Bescheid.
Ich kann nicht in Worte fassen, was für einen Hass und was für eine Wut ich gerade in mir trage gegen all diese Menschen, die du gerade aufgezählt hast, gegen, es tut mir leid, nein, nicht gegen die Männer im Allgemeinen, nein, das ist gelogen, aber gegen solche Männer, die einfach denken, sie können über das Leben einer Frau richten und walten, sie als Besitz Eigentum anerkennen und
ich bin richtig am Zittern wieder. Genauso ging es mir auch vorhin. Also der Artikel, der war nochmal anders krass, weil es wurde halt beschrieben, ich habe halt nicht so alle Sachen reingepackt jetzt, aber in dem Artikel war es dann so, dass er irgendwie anfing mit, mit der Schwester, dass sie halt Bilder von Susanna zeigt und man sieht nur diese großen braunen Augen. Die so voller Leben strahlen, weißt du? Und der Artikel endet damit, dass der Reporter sich mit dieser Schwiegermutter trifft. Und diese Schwiegermutter, die kotzt mich auch nochmal extra an.
Ja, das ist ja doch auch nicht mehr normal, oder? Sie geht extra mit den Kindern weg, damit ihr Sohn seine Frau verprügeln kann?
Genau. Und weißt du was? Der Reporter hat dann auch die Schwiegermutter gefragt. Die waren irgendwie in so einem... Die waren irgendwie draußen, die Kinder von Susanna waren im Haus. Und auf jeden Fall, also der Artikel endet damit, dass halt der Reporter meint, er hat die Kinder gesehen, wie sie rausschauten, ihre Gesichter ans Glas gepresst haben und Susannas große braunen Augen, die halt die Kinder auch geerbt haben, haben ihn halt so wieder zurück angeschaut, die er auch da in diesen Fotos gesehen hat. Auf jeden Fall, in diesem Interview hat der Reporter auch die Mutter gefragt, oder die Schwiegermutter, was sie denn den Kindern über Susanne erzählen würde. Und die Schwiegermutter hat gesagt, sie werde den Kindern erzählen, dass ihre Mutter sich nie um sie gekümmert hätte, dass sie sie verlassen hat, dass sie keine gute Mutter war, etc., etc. Und da dachte ich mir auch so, Alter, du hörst dir diese Geschichte an, diese Frau hatte so nichts im Leben. Weißt du, sie hat in diesem Frauenhaus gelebt. Ich meine, sie hätte es bestimmt, ich weiß nicht, wie Frauenhäuser sind, aber sie hätte auch daheim im Kosovo bei ihrer Familie sein können, war aber in diesen Frauenhäusern, hat so lange gekämpft, um ihre Kinder einfach nur zu sehen.
Ja.
Und dann wird noch über sie im Nachhinein, nachdem sie ermordet wurde, gesagt, zu ihren Kindern, ja, eure Mutter hat sich nie um euch gekümmert. Und die Kinder werden es, die Kinder, ich meine, die sind unschuldig, die haben keine andere Wahl, die werden es wahrscheinlich glauben, weil ihre Familie ihnen das erzählt.
Ja, weil sie ja so eine Vorzeige-Oma haben, die ja so ganz, ganz toll ist.
Ja. Ja. Oh, aber dass das am Stuttgarter Flughafen auch passiert ist, das wusste ich nicht.
Ich auch nicht.
Darüber hat man auch nichts gehört. Also, das war jetzt so 2006, 2007, ich weiß gerade gar nicht genau. Wir waren ja da schon in einem Alter, nee, da waren wir, oder? Doch, wir waren da schon in so einem Alter, so um die 10.
Also ich war 8 und du warst auch 8.
Nein, wir waren da nicht 8. Schau mal, jetzt haben wir
2006.
Wir werden 23 dieses Jahr.
Also ich rechne jetzt eher mal, wir sind 98 geboren, bis 2006 waren wir 8.
Ja, aber das war 2006, das war 2007, oder?
Dann waren wir 9.
Ja, das war 2007, als sie gestorben ist, genau. Ja, okay, ich glaub, wir kriegt waren, man auch nicht so viel mit, aber...
Gut, darauf essen wir erstmal eine belgische Praline und trinken Wein.
Ja.
Ja, gut.
Ja, also das war ein komplett ekliges Thema zum Recherchieren. Total wichtig, finde ich.
Ja, richtig, richtig wichtig.
Aber ich bin froh, dass die Recherche vorbei ist, sage ich mal.
Ja, also für alle, die jetzt an dieser Stelle eine Nummer für ein Hilfetelefon brauchen.
Ja.
Jo, ich muss erstmal suchen. Gewalt gegen Frauen. 0800 116 016. Es ist Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen. Man kann nur hoffen, dass, wie dieser Soziologe Ottenweiler oder wie er hieß, sagt, dass Ehrenmorde zurückgehen, also das war jetzt klar nur auf Deutschland bezogen, dass sie zurückgehen, weil die Integration in Deutschland so gut funktioniert.
Dann ganz schnell Formalitäten.
Ja, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Hört uns auf Spotify, Deezer, Apple Podcast, iTunes, Podimo, überall, wo es halt uns zu hören gibt. Wo ihr uns eh schon hört, bewertet uns.
Hört uns weiter.
Empfehlt uns weiter.
Schreibt uns Nachrichten.
Genau, es gibt jetzt auch wieder Posts auf unseren Social-Media-Kanälen.
Man munkelt.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen guten Start ins Jahr 2021. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wir freuen uns, bald wieder mit euch zu quatschen in 2 Wochen.
In 2 Wochen dann.
In 2 Wochen, ne?
Jo.
Also, bis dann.
Tschüss.
Ciao.